Growing Values, der Podcast für erfolgreiche US-Immobilieninvestments nach Maß mit Moderator Bernhard Sass.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Growing Values. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn wir sprechen in unserer dritten Folge ganz allgemein über die Region des sogenannten Sunbelt im Südosten der USA. Und wir sprechen über eine ganz besondere Immobilienform, nämlich über sogenannte Multifamily-Objekte. Ja, was hat es auf sich mit Multifamily-Objekten und was ist das Besondere daran? Und warum überhaupt ist der Südosten der USA so attraktiv und interessant für Immobilieninvestments? Das und vieles mehr heute in unserer neuen Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, Christian, schön, dass du wieder dabei bist. Ist ja schon fast ein bisschen lustig, weil jedes Mal kündige ich dich so als Special Guest an. Aber mittlerweile haben wir ja schon so eine richtige kleine Trilogie dann mit der heutigen Folge. Auf jeden Fall super, dass du nochmal da zur Verfügung stehst und wir jetzt heute so ein bisschen mit der dritten Folge ja auch so ein bisschen das Thema abrunden. Aber erstmal schön, dass du dabei bist.
Ja, danke schön, dass du mich wieder dabei haben magst heute. Und ich glaube, wir haben ja auch wieder spannende Themen dabei und freue mich, dass ich wieder hier bin.
Ja, also wir haben tatsächlich wirklich spannende Themen, denn ich hatte ja in der Anmoderation schon gesagt, wir sprechen heute nochmal ja auf der einen Seite über den sogenannten Sunbelt in den USA und aber da speziell über den Südosten und nochmal über eine dritte Immobilienart. Also nach Self-Storages, die wir in der ersten Folge besprochen haben und den Büroimmobilien, kommen wir heute halt nochmal zu einem anderen Immobilientyp, nämlich zum Bereich Wohnimmobilie und da sogenannte Family-Projekte. Aber wir fangen nochmal an, Christian, Sunbelt und Südosten. Lass uns nochmal kurz eruieren, geografisch, über welche Region sprechen wir da?
Ja, also Sunbelt ist, wie es schon sagt, ne, der Sonnengürtel. Also wenn wir praktisch in die USA mal auf die Landkarte gucken, Nordamerika, praktisch von links Kalifornien bis einmal rechts rüber an die Carolina-Staaten oder auch unten Florida. Was allerdings jetzt bei uns hier im Hause die wichtige Region ist, ist der Südosten der USA, also praktisch der rechte Teil, wenn man auf die Karte guckt vom Sunbelt. Und maßgeblich sind für uns Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, aber auch so ein bisschen Tennessee, die Region, über die wir sprechen hier im Haus, wenn wir sagen, wir sprechen über den Südosten der USA.
Okay, und Sunbelt, klar, kommt vom Sonnengürtel und auf der anderen Seite hört man dann auf den Begriff Rust Belt, also das wäre so der rostige Gürtel, sprich das ist die Region, wo halt ja Stahl- und Autoindustrie mal ganz groß war und wo jetzt aber die Wirtschaft natürlich nicht mehr ganz so stark expandiert bzw. wächst, wie das halt eben im Südosten der Fall ist, richtig?
Ja, also wir haben hier eine ganz starke Verschiebung von verschiedenen Industriezweigen. Also vor, ich weiß gar nicht, es ist ja schon so lange her, 15 Jahre fing das, glaube ich, an. Da hat sich die Automobilindustrie immer stärker in den Südosten bewegt. Also wir haben ja alle großen Unternehmen, BMW, Daimler, aber auch amerikanische Unternehmen oder Porsche, die sind alle mittlerweile im Südosten, auch die japanischen Unternehmen. Wir haben dann, ich sag mal, auch einigen Jahren hat es angefangen, dass sich die Musikindustrie auch sehr stark verlagert hat. Auch gerade bei uns Atlanta in der Stadt ist das sehr, sehr stark. Aber auch jetzt jüngst die Filmindustrie hat sich dann auch immer weiter in den Südosten bewegt. Sehen wir in ganz, ganz, ganz vielen Regionen, dass da praktisch so eine Verschiebung in den USA stattfindet, was natürlich für uns ein sehr, sehr positiver Faktor ist, gerade wenn wir mit Immobilien uns hier beschäftigen, dass wir dahin gehen, wo die Unternehmen hingehen, wo dann auch die Menschen sich ansiedeln. Und da hat sich der Südosten der USA jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon und gerade auch seit der Corona-Thematik immer stärker zum Epizentrum USA entwickelt. Also auch die Binnenmigration findet statt, die Zuwanderung geht häufig in den Südosten der USA. Is a place to be, tatsächlich.
Ist ja auch eine ganz wichtige Voraussetzung. Wenn wir jetzt über Wirtschaftswachstum sprechen, dann kann das ja nur da funktionieren, wo Menschen hinziehen, wo dann Unternehmen hingehen, aufgrund dessen, dass da Menschen, sprich Fachkräfte sind. Und dann fängt diese Spirale an, dass sich so eine Region eben auch weiterentwickelt, weil natürlich dann im Zuge dessen gute Beschäftigung, entsprechende Kaufkraft, die da ist, und dann wird die Wirtschaft angekurbelt und so weiter. Ich finde es ja sowieso spannend, ich glaube, wir haben es in einer der beiden ersten Folgen schon mal genannt, wie stark die USA generell gewachsen ist. Und dann haben wir gesehen, aber speziell das, was du gerade sagtest, vor allen Dingen im Südosten. Und was mir nochmal aufgefallen ist, was ich sehr spannend fand, das Durchschnittsalter in den USA. Also ich weiß, dass wir in Deutschland so, glaube ich, bei 44, 45 Jahre sind. Das, glaube ich, kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man auch sieht, dass wir schon eine sehr hohe Quote auch an älteren Menschen haben, zunehmend. Aber jetzt kommt die große Frage, USA um ein Vielfaches größer. Wie ist das Durchschnittsalter dort?
Ja, es ist eine verhältnismäßig junge Bevölkerung mit knapp 38 Jahren im Schnitt. Also es ist schon mal, das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so viel an, aber wenn man sich mal die Produktivität eines Menschen in seinem Lebenszeitraum anschaut, wenn man jetzt mal ganz bespitzt sagen, 20 Jahre Schule, Studium, dann vielleicht 40 Jahre arbeiten, 20 Jahre Rente, dann haben wir wirklich durch diese etwas jüngere Bevölkerung da noch eine ganz andere Produktivität, die wir jetzt haben. Vielleicht hilft es auch nochmal, wenn man den Südosten sich mal so ein bisschen geografisch vorstellt, also flächentechnisch ungefähr vierfache Größe von Deutschland bei aktuell einer sehr ähnlichen Einwohnerstruktur. Wir haben, glaube ich, knapp 85 Millionen Menschen, die derzeit im Südosten der USA leben. Und in Deutschland, ja, würde ich mal ähnlich sagen. Wenn man sich mal den Vergleich anschaut, die USA sind in den letzten 30 Jahren um knapp 32% gewachsen von der Bevölkerungsentwicklung her, so von knapp 250 Millionen auf 330 Millionen Menschen gerundet. Im gleichen Zeitraum ist der Südosten der USA um 29 Millionen Menschen gewachsen, bedeutet knapp 44% Bevölkerungswachstum in 30 Jahren. Nehmen wir jetzt mal Deutschland, ähnliche Bevölkerungsdichte, da haben wir 6% Wachstum im gleichen Zeitraum gehabt. Und das ist natürlich für Anbieter von Immobilien jeglicher Art, ob es jetzt ein Self-Storage ist, ein Büro ist, ein Multifamily ist, dort, wo so eine starke Bevölkerungsentwicklung ist, habe ich natürlich eine ganz andere Nachfragesituation. Und das sehen wir, wie gesagt, sehr stark in den USA, dass dort eine Verlagerung ist der Bevölkerungsnachfrage von den großen Städten wie New York oder auch San Francisco hin zu den Städten im Südosten der USA.
Ja, und ich habe auch gesehen, wenn man sich jetzt mal die Prognose anschaut, Bevölkerungswachstum dann in den nächsten, ich sag mal vielleicht knapp 20 Jahren Richtung 2040, da kommt ja Europa und Deutschland auch schon wieder zurück und man prognostiziert eher einen Rückgang der Bevölkerung. Völlig andere Situation in den USA generell, aber vor allen Dingen im Südosten, da werden nochmal rund 15-16% zusätzlich an Bevölkerungswachstum erwartet in dieser Zeit dann bis in Richtung 2040. Also es ist nur keine Momentaufnahme oder eine Rückschau, sondern wirklich auch ein Blick in die Zukunft, dass sich die Region noch mal weiter bevölkerungsmäßig entwickelt.
Also bis 2040 sind für den Südosten der USA die magische Zahl von 100 Millionen Einwohnern prognostiziert. Was ich auch für realistisch halte, ich würde sogar sagen, dass sich das noch ein bisschen verstärken wird in der nächsten Zeit. Aktuell leben ungefähr 25% der US-Bevölkerung im Südosten. Wenn man sich gerade mal die Gesamtfläche USA anschaut, dann ist das schon eine sehr, sehr starke Bevölkerungskonzentration. Und das Wachstum, ich sag mal, bedingt sich halt, wie du es eben sagtest. Wir haben gute Lebensbedingungen, wir haben unternehmerisch ein sehr, sehr gesundes Klima, wir haben gute Steuerverhältnisse. Klimatisch ist es sehr, sehr interessant. Es ist eine unheimlich zentrale Lage. Wir haben ja unser Hauptquartier in Atlanta, in Georgia. Dort ist der größte Verkehrsflughafen der Welt. Und in 4 Flugstunden kannst du 80% der gesamten US-Bevölkerung von dort aus erreichen. Das sind halt so viele Faktoren, die, wie gesagt, es gibt gute Arbeitskräfteangebot. Also wir haben hier wirklich eine ganz, ganz starke Positivspirale. Deswegen glaube ich, dass sich das Bevölkerungsverhältnis im Südosten der USA von 25% auf 30-35% in den nächsten 15-20 Jahren noch verstärken wird an der.
Ja, was ich total faszinierend finde, ich glaube, ich habe das bei der letzten oder vorletzten Folge auch schon mal angesprochen. Für den gesamten Südosten gilt relativ hohe Lebensqualität und trotzdem günstige Lebenshaltungskosten. Also ich bin immer noch dabei, ich glaube das natürlich, ja klar, aber das zu verstehen, weil es tatsächlich ja ein Stückchen weit paradox klingt. Wie gesagt, Qualität hat normalerweise ihren Preis. Das ist ja schon ein unschlagbares Argument für jemanden, der dorthin zieht, als auch für ein Unternehmen, was sich dort ansiedelt. Kannst du das nochmal irgendwie erklären? Wie kommt das zustande? Warum gibt es diese Kombination, die so perfekt eigentlich ist? Ja?
Ja, also das ist wirklich auch hier wieder so eine gewachsene Dynamik, die entstanden ist. Wenn ich einen guten Arbeitsmarkt habe, habe ich aber auch irgendwann entsprechend einen Wettbewerb. Das heißt, es kommen viele qualifizierte Arbeitnehmer. Dann gibt es wie aktuell zum Beispiel ein Unverhältnis zwischen Arbeitssuchenden und Arbeitanbietern und dergleichen. Was wir halt aber im Südosten der USA haben, wir haben sehr viel qualifizierte Arbeitnehmer. Ja, also es gibt natürlich auch, ich sag mal, Arbeitnehmer, die gar nicht in der Lage sind oder auch motiviert sind, gewisse Jobs anzunehmen. Aber der Südosten hat ein fantastisches Universitäten, Schulangebot und dergleichen. Und das führt halt so wirklich dazu, dass wir diese Positiventwicklung haben. Und das bezogen dann auf die Löhne führt natürlich auch zu entsprechenden Lohnanstieg. Du hast dann halt auch ein überdurchschnittliches Lohnniveau im Südosten der USA. Trotzdem hast du als Unternehmer aber vielleicht steuerlich massive Vorteile, dass du die höheren Löhne auch zahlen kannst, weil du andere Subventionen bekommen hast. Gleichzeitig ist der Arbeitnehmer Zum Beispiel in Florida, da hast du auf Bundesstaatenebene 0% Einkommenssteuer. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den du hast. Dann hast du klimatisch nicht diese ganz großen Verwerfungen, zum Beispiel keinen harten Winter wie an der Westküste. Und das führt halt in Summe dazu, dass dann entsprechend die Lebensqualität gut ist. Noch eine Sache vielleicht zu den Universitäten zum Beispiel. Wenn du jetzt bist in irgendeinem Bundesstaat und möchtest dein Kind in Florida vielleicht zur Uni schicken, dann musst du 120.000 oder 100.000 Dollar dafür zahlen. Bist du aber Bundesbürger in Florida, zahlst du vielleicht nur 25.000 Dollar. Also auch das sind kleine Faktoren. Es gibt also ganz, ganz viele Sachen, die sich dabei zusammenbringen, weswegen dann einfach die Lebenshaltungskosten im Verhältnis zu den USA günstig sind. Natürlich gibt es auch dort sehr, sehr teure Gebiete, aber im Großen und Ganzen ist es doch günstiger als zum Beispiel in Kalifornien oder anderen Bereichen.
Sehr cool, weil da sind wir auch noch mal bei dem Thema, ich sag mal, Bevölkerungswachstum auf der einen Seite, Durchschnittsalter eher so um die 38. Jetzt spinne ich den Bogen mal weiter. Da sind also auch ganz viele dabei, die jetzt zum ersten Mal einen Hausstand gründen, eine Familie gründen oder generell eben auch jetzt, Stichwort Immobilie, dann eine Wohnung nachfragen und halt, wie gesagt, einen Hausstand gründen. Das führt uns dann auch unmittelbar zu dem dritten Immobilienthema, was wir heute kurz ansprechen wollen, nämlich Multifamily-Objekte. Das heißt, eigentlich die USA, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schon eine Nation, die auch sehr stark Eigentum erwirbt, was jetzt den Wohnraum angeht. Ich glaube, da kippt aber gerade ein bisschen was. Das müsste man vielleicht mal den Hörern erklären, dass zunehmend auch in den USA der Mietmarkt stark wird. Und halt eben wie hier in Deutschland auch doch eine relativ hohe Quote sich ja eigentümlich leisten kann und dafür dann allerdings eben auch entsprechend Wohnraum zur Miete nachfragt.
Ja, also USA hat generell, ich glaube, wir haben knapp 130 Millionen Haushalte in den USA. Und ich muss das nachschauen, aber ich glaube, knapp 75-76% davon leben in Einfamilienhäusern. Also wir haben davon sind, glaube ich, 80% knapp in Eigentumsverhältnis. Also wir sehen da schon eine etwas andere Gewichtung als in Deutschland. Was aber dazu führt, dass jetzt aktuell die Nachfrage nach Mietimmobilien steigt, ist natürlich die aktuelle Anforderung, was das Eigenkapital beim Kaufen angeht, wie auch die Zinsthematik. Aber es gibt auch eine generelle Entwicklung hin zum Miettrend bei der jüngeren Bevölkerung. Das liegt einfach daran, ich sag mal, ich bin seit den 90er Jahren in den USA unterwegs und damals war es völlig üblich, dass meine bekannten Freunde dort drüben mit Anfang 20 ein Haus gekauft haben, Familie gegründet haben. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist der durchschnittliche Käufer eines Hauses vielleicht 35, 40 Jahre alt, ist beruflich, ich sag mal, gut angekommen, weiß auch, wo er steht, ist gut qualifiziert. Also ganz anders. Und viele junge Menschen sind einfach noch ein bisschen flexibler, als noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Vielleicht noch keine Kinder im Haus, ne, auch vom beruflichen Entwicklung her vielleicht noch ein bisschen mehr unterwegs und dergleichen. Und da ist natürlich dann Mieten was ganz anderes, weil Eigenheim ist natürlich schön, aber es ist natürlich auch ein Standort Commitment an der Stelle. Klar. Und man ist nicht mehr so flexibel. Das heißt, der durchschnittliche Hauskäufer ist heute deutlich älter, als es noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und das sieht man jetzt halt auch in der Nachfrage nach guten Mietimmobilien. Also auch Häuser übrigens, aber gerade auch Apartments, Wohnungen sind sehr, sehr stark nachgefragt.
Das wäre ja dann, wie gesagt, der Einstieg dazu, dass wir ja als TSO schon im Schwerpunkt in der Vergangenheit immer sehr stark auf den Gewerbeimmobilien ausgerichtet waren, also Büroimmobilie, Self-Storage, aber auch in der Vergangenheit schon mit Partnern zusammen das Thema Wohnen entwickelt haben, nämlich hier in Richtung Multifamily. Was muss ich mir jetzt unter dem Begriff Multifamily vorstellen? Hier kennen wir jetzt einfach nur eine Mehrfamilienhausbebauung, ist aber, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, wenn wir da genau reingucken, was das hier in den USA bedeutet. Ne?
Ja, also auch hier gibt es natürlich wieder die gesamte Bandbreite von, ich sag mal, sehr einfachen Wohnverhältnissen hin, bis entsprechend über durchschnittliche, aber auch dann sehr hochwertige Wohnanlagen. Wenn wir von Multifamily bei TSO sprechen, dann reden wir immer wirklich von sehr, sehr hochwertigen Wohnanlagen, die man vielleicht mit einem guten Hotel vergleichen kann. Das heißt, man hat dann sehr, sehr viele Allgemeinflächen und Annehmlichkeiten, was man in Deutschland so gar nicht kennt. Wenn wir hier in Deutschland dann, ich sag mal, vom Mehrfamilienhaus sprechen, reden wir 6 Parteien, vielleicht auch mal 40 Parteien Hochhaus. Multifamily in den USA kann durchaus auch 350 Wohneinheiten sein, wo dann halt aber wirklich alle, ich sag mal, von dieser Gemeinschaft profitieren. Es gibt dann einen Saunabereich, einen Spa-Bereich, Swimmingpool, Kinderspielplätze, Hundeplätze, Concierge-Service, also wirklich praktisch wie ein gehobenes Hotel muss man sich das dann vorstellen. Und der Amerikaner ist ja grundsätzlich auch ein bisschen geselliger als der Deutsche. Ich kenne das in Deutschland. Ich habe stellenweise ein paar Jahre früher irgendwo zur Miete gewohnt. Ja, und die Nachbarn habe ich vielleicht dann 3-4 Mal in der gesamten Zeit gesehen. Wenn man in den USA über so eine Multifamily-Anlage spricht, dann ist man auch gesellig. Da werden dann Feste gemacht, da trifft man sich. Da ist ein gutes Sicherheitsniveau an der Stelle, ein Gemeinschaftsgefühl. Also ist schon ein bisschen anders in den USA, als wir das hier von den deutschen Wohnsituationen her kennen.
Aber ja, wirklich interessant. Ne? Ich glaube gerade so, ich kenne das aus einem anderen Bereich, wo man immer versucht, auch mal, ich sag mal, generationsübergreifend so Parteien zusammenzubringen. Da profitieren ja auch die Älteren, die jetzt vielleicht eben dann schon keine Kinder mehr haben von denen mit den jungen Familien. Also gerade wenn du sagst, da ist halt auch so ein soziales Leben viel intakter, dann wird natürlich vielleicht auch dieser Bereich wie Freizeitgestaltung da womöglich sehr groß geschrieben. Das ist ja hier heute ganz selten der Fall. Also ich kenne kaum irgendeine Wohnbebauung, wo jetzt selbst bei ganz großen Mehrfamilienhäusern gemeinschaftlich bis auf einen Spielplatz, der meist nicht ganz ansehnlich aussieht, aber ansonsten gibt es kaum irgendwelche Möglichkeiten, wo ich jetzt mit den Nachbarn zusammen beispielsweise Sport treiben könnte oder ähnliches. Ne?
Genau, ja, also solche Objekte haben natürlich auch ein großes Fitnessstudio mit da drin. Aber sie gehen auch mit der Zeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel für unser neues Projekt, was wir planen, da gibt es dann jede Menge Coworking-Bereiche. Das heißt, du hast dann praktisch wie so eine Lobby, musst du dir das ja vorstellen, Hotel, wo du dann Sitzgelegenheiten hast, wo ein Kamin vielleicht ist, wo du eine schöne Aussicht über die Stadt hast, wo dann aber auch mehrere wirklich Arbeitsplätze eingerichtet sind. Dann hast du Gemeinschaftsflächen, die du nutzen kannst, wo du dann, ich sag mal, größere Räumlichkeiten hast. Also da gibt es wirklich alles. Es gibt sogar Wohnanlagen, da sind Kindertagesstätten mit inkludiert. Also das ist wirklich, dann hast du natürlich einen Parkplatz für jeden, der dort ist. Also du musst dir vorstellen, du musst dich um nichts kümmern. Es wird praktisch dir alles abgenommen. Du hast stellenweise einen Concierge, du hast dann einen Einkaufsservice, wenn du möchtest. Also alles, was man sich so praktisch vorstellen kann an Annehmlichkeiten, findest du in so einer Immobilie. Und das ist aber, wie gesagt, in dem Segment, auch in den USA, ich werde es nicht sagen Standard, aber es wird immer mehr dann praktisch auch gefordert, damit du auch wettbewerbsfähig bist. Was in den USA auch ganz anders ist als in Deutschland, ist das Thema Mieten. In den USA hast du vielleicht ein Jahr einen Mietvertrag. Das ist so Standard, wenn du da im Wohnbereich mietest. Und dann wird praktisch jedes Jahr die Miete angepasst. Das heißt, du hast da als Eigentümer auch die Möglichkeit, gerade Inflationsschutz und dergleichen zu betreiben, weil du kriegst eigentlich jedes Jahr als Mieter einen neuen Vertrag und den nimmst du oder du ziehst halt woanders hin an der Stelle. Das ist ein ganz anderes Mietvertragsverhältnis als in Deutschland. Du hast halt als Eigentümer auch ganz andere Rechte und Möglichkeiten, als wir das in Deutschland kennen.
Okay, mir fällt da gerade noch eine Geschichte ein, die ist jetzt wirklich auch nicht erfunden, sondern die hat es tatsächlich gegeben. Guter Freund von mir ist tatsächlich auch vor ja schon fast 10 Jahren in die USA gegangen und auch dort im Immobiliensektor tätig. Und der erzählte dann in so einer Männerrunde, dass er als allererstes mal in so einen Baumarkt gefahren ist, um sich so eine Werkzeugkiste zu kaufen. Die brauchen wir Männer ja. Und dann hat ihn der Nachbar angesprochen und auch der Hausverwalter, der hat gesagt, was er denn damit wolle. Naja, er braucht doch wohl eine Werkzeugkiste. Und er sagt, ja, aber was willst du denn damit? Ja, du brauchst doch, nein, sagt er, du brauchst hier keine Werkzeugkiste. Du gehst da unten beim Concierge und sagst Bescheid, im Apartment 17 ist die Birne ausgefallen oder sonst irgendwas. Und während du dann bei der Arbeit bist, macht der das fertig, weil das ist so eine Art Hausmeisterposten. Und du brauchst diese Handwerkskiste nicht, was natürlich zu großem Gelächter führt. Aber ich glaube, das ist so genau das, was du eben gesagt hast. Und trotzdem sprechen wir nicht davon, dass jetzt wie in so einem Urlaubsressort so kleine Apartments sind, das sind ganz normale Wohnungen auch mit entsprechend großen Einheiten, je nachdem, wie ich das jetzt für mich nutzen würde.
Ja, genau. Also wir haben jetzt unser aktuelles Projekt wird knapp 370 Einheiten umfassen. Das sind dann so knapp 32.000 Quadratmeter Fläche. Das sind in unserem Fall jetzt auf 2 Gebäude verteilt mit mehreren Stockwerken. Und wir haben, glaube ich, knapp 40 verschiedene Grundrisse allein in dem Projekt. Das heißt, es fängt an bei dem Single Apartment mit 50 Quadratmeter bis hin zur Penthouse- und Loftwohnung mit 100, 200 Quadratmetern. Also man hat da einen sehr, sehr schönen Mix dann an Units, die man anbietet. Führt aber dafür, dass jeder trotzdem die gleichen Möglichkeiten hat. Derjenige, der sich ein 50 Quadratmeter Apartment leistet, kann genauso ins Schwimmbad gehen, kann genauso das Fitnessstudio nutzen, kann genauso den Konzern Service in Anspruch nehmen, wie derjenige, der die Penthouse-Wohnung dann hat an der Stelle. Also da ist wirklich dann, gibt es keine Vorbehalte für die kleinen Einheiten und großen Einheiten. Das ist halt das, was die Leute da auch dann so interessant finden an der Stelle, weil man hat natürlich dann, also wenn ich jetzt sage, ich muss dann zum Beispiel ins Fitnessstudio fahren, hier gehe ich kurz aus meiner Wohnung raus und habe es direkt dann im Haus.
Ne? Perfekt, ja, absolut. Würde ich mir manchmal auch sehr wünschen, dass ich die Strecke morgens nicht fahren muss. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also das ist ein Bereich, der ja auch zunehmend dann, wie wir gesagt haben, an Attraktivität gewinnt. Ne? Stichwort Bevölkerungswachstum, viele sehr junge Leute, die natürlich womöglich auch als erstes mal in so ein Apartment ziehen, bevor man dann vielleicht auch sich dauerhaft irgendwo niederlässt und dann tatsächlich Eigentum erwirbt. Wenn wir uns jetzt mal so, ich sag mal so aus der Vogelperspektive das anschauen, wir haben jetzt in den ersten drei Folgen, die es diesen Podcast gibt, drei ganz verschiedene Typen von Immobilienformen quasi vorgestellt. Jetzt wäre die Frage, wenn ich Investor wäre, welche ist jetzt die attraktivste und in welche soll ich denn da jetzt investieren, wenn es die Möglichkeit gibt? Was sagst du jetzt einem Vertriebspartner von uns oder auch einem Kunden, der sagt, Mensch, ich habe hier Dollar auch aus einer anderen Investition, was mache ich denn damit? Was würde man dem jetzt quasi empfehlen? Alles.
Naja, alles erstmal. Und man muss natürlich auch schauen, wo steige ich in die Wertschöpfungskette ein? Also jetzt, ich habe zum Beispiel bei Multifamily, ich kann ein bestehendes Objekt erwerben und dann praktisch die Mieteinnahmen generieren und dadurch eine, ich sag mal, langfristige Buy-and-Hold-Strategie haben. Wir sehen da eher unseren Auftrag in der Projektentwicklung, weil wenn ich so 300, 350 Einheiten habe, da hängt halt ein großer Apparat hinter. Also das ist natürlich aufwendig vom Vermietung her, gerade mit jährlichen Mietverträgen und dergleichen. Also wir würden jetzt zum Beispiel von unserer Strategie her gar nicht unbedingt eine Wohnimmobilie erwerben und dann halten, sondern wir würden sie praktisch, oder wir bauen sie und dann geht sie praktisch en bloc in den Verkauf rein. Anders bei einem Büro, da habe ich eine andere Mietvertragslaufzeit, da habe ich eine 7 Jahre, 10 Jahre Mietvertragslaufzeit, da habe ich eine ganz andere Planungsfähigkeit. Unsere Sales-Stores auch da wieder, das sind knapp 1000, 1400 Lageeinheiten in so einer Immobilie. Das wird vollautomatisch vermietet, da gibt es eine KI-Steuerung, da macht man gar nichts mehr selber. Und als Investor-Sicht wäre natürlich die ideale Lösung, dass ich an allen gleichzeitig mich beteiligen kann, ohne über verschiedene Investmentlösungen nachdenken zu müssen. Und ja, da kommen wir dann wieder ins Spiel, weil ich glaube, da haben wir auch was ganz Interessantes im Portfolio, dass wir da auch für den Vermittler anbieten können. Du musst dich gar nicht erst entscheiden. Du kannst praktisch mit einem Investment die gesamte Wertschöpfung abdecken, sowohl von der Projektentwicklung bis zum Bestand und zu den laufenden Einnahmen. Und du kannst in einem Angebot auch über mehrere Assetklassen wie Self-Storages, Multifamily und auch Büro dann investieren.
Das wäre ja auch für einen Einsteiger als Kunde, also als Anleger interessant, kann ich mir vorstellen. Denn wenn man jetzt überlegt, für wen ist sowas von Interesse, das kann jetzt jemand sein, der schon mehrfach in den USA investiert ist, aber eben genau vor der Frage steht, was ist jetzt aktuell gerade vielleicht sinnvoller? Und da man die Frage sowieso nicht abschließend beantworten kann, wir sprechen ja auch über eine gewisse Laufzeit an Jahren, ich kann ja nicht mal eben kurz reingehen in so ein Objekt und 2 Jahre später wieder raus. Dann bin ich bei einem offenen Konstrukt, das ist eine andere Anlageform, dann habe ich aber auch nicht die direkte Teilhabe. Aber ich denke vor allen Dingen auch denjenigen, der sagt, ja, ich müsste jetzt eigentlich mal mit meinem Berater sprechen, um wirklich fix ein Standbein in den USA zu haben. Also allein schon auch, um die Währung dauerhaft mit in mein Portfolio zu nehmen, um eine Absicherung zu haben, neben beispielsweise Euro-Investments. Dann bin ich ja auch schon wieder dabei zu sagen, dann ist natürlich eine Kombination aus mehreren Büroimmobilien, eine generelle Kombination aus mehreren Immobilien, dann womöglich die sinnhafte Form, weil dann habe ich halt eben automatisch eine Streuung, die Profis sagen Diversifizierung innerhalb der Region USA und da innerhalb der Anlageklasse Immobilie und habe dann zwar 3 oder 4 oder 5 Immobilien, aber ich habe zumindest da eine Streuung über diese verschiedenen Immobilienarten. Ich persönlich glaube, dass das tatsächlich auch so ein bisschen die Zukunft ist, dass wir halt irgendwo hier davon sprechen, Anleger dazu zu bewegen, sich mit den USA zu befassen. Dann fange ich, wie wir es gemacht haben, mit den ersten Folgen an und sage, in welcher Region befinden wir uns eigentlich? Ja, bei so einem großen Land, das gilt ja selbst für Deutschland, kann ich nicht immer nur allgemein von dem Land sprechen. Ich muss mich ein Stückchen weit auf eine Region fokussieren. Da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Punkte gefunden, die für den Südosten der USA sprechen. Und dann haben wir die verschiedenen Immobilienprojekte mal skizziert, um mal so den Unterschied darzustellen, wie die jetzt am Ende des Tages funktionieren und wo da die großen Vorteile sind. Was würdest du sonst noch sagen, ist wichtig, wenn man sich mit Immobilien und eben mit dem, was wir besprochen haben, befasst? Worauf sollte man achten? Was sind wichtige Punkte?
Also ganz sicher, wenn ich jetzt mich außerhalb meiner Komfortzone bewege, also ich würde mir zum Beispiel noch nicht mal eine Immobilie in Deutschland in München kaufen und vermieten, weil es mir einfach zu weit weg wäre, um da einen Hand und einen Blick drauf zu haben. Deswegen würde ich mir für die USA, wenn ich als Investor dann praktisch über den großen Teich gehe, würde ich mir einen Investitionspartner suchen, der wirklich vor Ort ist, der sich dort auskennt. TSO hier wieder. Seit 1988 sind wir in den USA vor Ort tätig. Wir sind sehr, sehr breit vernetzt die letzten Jahrzehnte. Wir haben da einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz. Wir haben alleine fürs deutsche Portfolio schon über 100 Immobilienprojekte angebunden und gut die Hälfte davon mittlerweile auch veräußert. Also wir kennen den Markt sehr gut. Wir haben entsprechend dann auch die Möglichkeit zu entscheiden. Also selbst in einer kleinen Stadt kann es sein, nehmen wir Düsseldorf. Es gibt in Düsseldorf durchaus Regionen oder in Frankfurt, da würde man besser jetzt nicht investieren wollen in ein Büro. Aber es gibt andere Bereiche, da kannst du auch heute noch unheimlich gut Büroimmobilien machen. Also man braucht wirklich einen Partner, der die Marktgeflogenheiten kennt, aber der auch wirklich die Feinheiten der einzelnen Standorte genau kennt. Und deswegen würde ich mir halt als Vermittler oder auch als Anleger in erster Linie die Erfahrung und die, ich sag mal, Vorortkenntnis und Präsenz des Partners dann auch als allererstes anschauen. Und dann kommen halt die nächsten Schritte, welche Diversifikationsmöglichkeiten bietet er mir. Und dann finde ich es halt wirklich sehr charmant, wenn man in einem Investment, ich sag mal, mehrere Bereiche der Wertschöpfung abdecken kann. Natürlich ist es interessant, ausschließlich in eine Projektentwicklung zu investieren. Das machen wir auch. Es ist auch durchaus interessant, nur eine voll vermietete Core-Immobilie anzubinden. Auch das bieten wir einzeln an. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ein normaler Durchschnittsanleger bin mit einer Investitionsentscheidung, dann versuche ich ja, oder ich habe nicht die Möglichkeiten, 50.000 hier, 100.000 dort zu investieren, sondern ich habe vielleicht nur in Anführungsstrichen 50.000 Dollar. Und dann würde ich mir wirklich ein Investment suchen, was eine wirklich breite Diversifikation bietet, wie gesagt, geografisch, in der Währung, aber auch in der Asset-Klasse, aber auch in der Wertschöpfung innerhalb den verschiedenen Asset-Klassen. Da würde ich mir versuchen, möglichst viele Optionen zu nehmen. Ja, und dann, das wäre so meine Empfehlung, dass man versucht, sich da wirklich für ein sehr, sehr breites Standbein aufzubauen, ne?
Ich glaube, man macht es ja in anderen Branchen auch so. Ne? Also ich sag mal, wenn du dir ein neues Auto kaufen willst oder wenn du sonst eine Anschaffung tätigst, dann guckst du ja in erster Linie mal, wer hat denn da eine gewisse Kernkompetenz? Und selbst wenn du zum Bäcker oder zum Metzger gehst, ne, dann überlegst du dir vorher, ne, Brot und Brötchen, wo kaufe ich die? Also du machst im Zweifel ja auch da immer noch mal so eine Abfrage, wie lange macht jemand sowas schon? Hat er da auch schon wirklich bewiesen, dass er es kann, was ich besonders wichtig finde? Und was ich persönlich auch immer empfehlen kann, ist, wenn du dir einen Partner suchst, der tatsächlich möglichst viele Dinge, ich sag mal, selber abdeckt. Weil dann bleibst du als Unternehmen ja immer in so einer Lernkurve. Also bei uns ist es so, wir geben hier einzelne Bereiche ab, beziehungsweise nehmen uns externe Partner, aber auch dann überschaubar für einen Bereich. Wenn du aber ansonsten möglichst viele Dinge selber abwickelst, bleibst du immer in einer Lernkurve und wirst ja auch mal gegebenenfalls Fehler, die man im Laufe der Jahrzehnte macht, sofort korrigieren und sagen, okay, hier sind wir mal rechts rumgelaufen, wo wir wahrscheinlich sonst hätten links rumgehen wollen oder geradeaus. Hat nicht funktioniert, machen wir nie wieder. Also ein Erfahrungswert ist, glaube ich, für ein Unternehmen ziemlich wichtig, weil dann weißt du eben auch, die haben halt jetzt mal bezogen auf uns gesprochen, von 1988 angefangen, auch schon kritische Zeiten erlebt und haben die handeln müssen und sind dafür natürlich auch gewappnet, wenn es in der Zukunft nochmal irgendwo eine Schwankung gibt oder eine Veränderung, weil das bringt natürlich jetzt mal, ich sag mal, jedes Wirtschaftsunternehmen irgendwo mit sich, dass es Ups and Downs gibt. Und dafür ist natürlich dann ein Partner gut, der womöglich viele von diesen Hürden und Tiefen auch schon mal mitgenommen hat und irgendwo ja sich da einfach auch bewährt hat.
Ja, und vor allem auch durchgängig. Ne? Also es genau. Ist natürlich einfach in schwierigen Zeiten oder nach schwierigen Zeiten, ich sag mal, sich einfach erstmal zurückzulehnen, abzuwarten oder dergleichen. Aber was wirklich dann den qualifizierten Marktteilnehmer ausmacht, dass der natürlich, wir unterliegen allen Marktschwankungen. Das ist nicht wegzudenken. Das heißt, wir sind hier in unternehmerischen Beteiligungen investiert und wir müssen natürlich mit den Marktbedingungen, die sich uns anbieten oder die wir haben oder die wir kommen sehen, müssen wir arbeiten können. Und was ich auch immer gut finde, ist bei der Automobilbranche, dass jemand wirklich dann jahrzehntelang kontinuierlich mit dem Markt sich bewegt, auch mal Innovationen mitbringt und auch mal sich vielleicht wagt, etwas zu machen, was noch nicht gemacht wurde. Das ist für mich immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und da sind wir wieder, wie gesagt, seit knapp 1988 sind wir wirklich durchgängig am Markt unterwegs und haben, wie du schon sagtest, auch die ein oder andere Marktschwierigkeiten erlebt. Auch die letzten Jahre waren alles andere als ein Zuckerschlecken für alle Immobilienbeteiligten. Die rapide, schnell ansteigenden Zinsen wird jeden Immobilieninvestor in irgendeiner Weise dann auch beeinträchtigt haben an der Stelle. Und da muss man halt mit umgehen können. Auch die Subprime-Krise. Wir haben komplett die Subprime-Krise durchgängig unser Geschäft weiter fortgeführt. Danach auch dann die nächsten Jahre bis jetzt auch durch die Corona-Thematik. Und da sieht man halt auch die Kompetenz und die Erfahrung eines Management. Weil wenn ein Geschäftsmodell so ich sag mal, empfindlich ist, dass es durch so eine, man muss es ja nicht erwarten, aber es sind immer mögliche, ich sag mal, Schwierigkeiten, die auftreten können. Und wenn man sich dann nicht behaupten kann, und ich glaube, jemand, der durch schwierige Zeiten gegangen ist und auch Lösungen gefunden hat und das auch überstanden hat, ist immer ein Partner, der zeigen kann, das ist wie in einer guten Beziehung, einer Ehe. Wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist das ja immer ganz nett. Aber wenn es dann mal kriselt, dann zeigt sich halt die Qualität einer Beziehung. Und deswegen bin ich froh, dass ich bin jetzt auch seit 2006 im Unternehmen, dass ich hier einen Arbeitgeber habe, der wirklich so konstant mit allen Schwierigkeiten, aber auch mit den guten Zeiten umgegangen ist und ja, uns jetzt hier dann fast seit 20 Jahren in Deutschland auch Angebote bietet.
Ja, du merkst tatsächlich in Krisenzeiten überhaupt die Qualität. Ja, das ist generell, denke ich, für alle Branchen so. Also ich halte mal fest, wenn wir jetzt quasi den nächsten Schritt gehen würden, dann wäre es tatsächlich sehr attraktiv, wenn man ein Investmentkonzept hätte, was in mehrere Objekte investiert, also eben in mehrere verschiedene Immobilienprojekte, so wie wir es angedeutet haben. Und im Zweifel dann auch nicht nur in drei, also einmal davon, sondern vielleicht sogar ein ganzes Portfolio, also so einen kleinen bunten Blumenstrauß mit verschiedenen Immobilienprojekten in den USA. Ich würde hier fast sagen, dass wir so einen Cut machen, weil wir müssen ja rein rechtlich noch vielleicht einen Tag oder zwei warten, bis wir tatsächlich sagen können, ob es denn so ein Fondskonzept rein zufällig von TSO demnächst geben wird. Und müssen dann halt gucken, ob wir die Rahmendaten schon so hier veröffentlichen können. Jetzt wollen wir natürlich mit dem Podcast auch keine reine Werbeveranstaltung machen, sondern vor allen Dingen Hintergrundinformationen liefern. Ich glaube aber, wenn man das jetzt mal zusammenfasst und gerade so diese ersten drei Folgen so ein bisschen Revue passieren lässt, dann haben wir das hoffentlich geschafft. Wir haben über Florida gesprochen, über die Attraktivität dieses Zipfels im Südosten unten, quasi von allen Seiten als Halbinsel umgeben von Wasser, haben halt auch da über die Besonderheit gesprochen, was jetzt das Klima angeht, was die generelle Bevölkerung angeht, was die Menschen angeht. Und kamen dann auf das Thema Self-Storage, weil da einfach Lagerraum gebraucht wird. Auch mit dem Hintergrund, dass halt eben gerade in Küstenregionen Kellerräume und so weiter eher selten der Fall sind. Also haben den Teil beleuchtet, haben im zweiten Teil dann Atlanta genommen als Hauptstadt von Georgia mit unserem Hauptsitz TSO, aber vor allen Dingen auch mit der wirtschaftlichen Kraft, die diese Region hat. Und haben uns da unterhalten über Büroimmobilien, über die verschiedensten Möglichkeiten und auch über den Ansatz, dass wir nicht einfach nur eine Büroimmobilie kaufen, die womöglich gut vermietet ist, sondern da auch tatsächlich die Chance sehen, Objekte, die vielleicht nicht ganz so gut vermietet sind, aufzuhübschen, attraktiv zu machen, um dann halt eben mit einem entsprechenden Mehrerlös weiterzuverkaufen. So, und jetzt in der dritten Folge haben wir jetzt nicht nochmal eine einzelne Region betrachtet, sondern eher den gesamten Südosten mit all seinen Vorteilen, der sich halt eben, Stichwort Bevölkerungsentwicklung, da schon seit einiger Zeit anbahnt. Und eben abschließend jetzt das Thema Multifamily, weil es eben auch nachgefragt und gebraucht. Also ich hoffe schon, dass wir jetzt neben ein bisschen Werbung für TSO vor allen Dingen auch Hintergrund geliefert haben. Und ich würde sagen, wir machen hier vielleicht den Cut und gucken mal, ob wir in den nächsten Tagen dann die offizielle Freigabe kriegen für unser Fondskonzept und würden dann ja quasi in Aussicht stellen, dass die nächste Folge sich mal ganz konkret mit so einem Fondskonzept befasst, wie das aussieht, mit all den Rahmendaten. Und ja, dann hätten wir schon mal so ein bisschen was wir vorbereiten können, bis dann sozusagen die offizielle Freigabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Klassiker für Deutschland, kurz BaFin, dann bei uns eingeht, oder?
Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich glaube, wir haben da was ganz, ganz Gutes vorbereitet.
Perfekt, mein Lieber. Dann danke dir nochmal an der Stelle und dann würde ich sagen, vielen Dank auch für euch, fürs Zuhören. Denkt, wie gesagt, dran, wir freuen uns über jede Kritik, über jeden Kommentar und natürlich auch über ein Abo, wenn ihr die Serie, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann geht gerne auf die entsprechende Podcast-Seite, auf die Plattform. Und wie gesagt, dann freuen wir uns auch da über einen Kommentar. Also bleibt gesund und munter. Wir hören uns in einem Monat wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.
Das war Growing Values, der Podcast von TSO, The Simpson Organization. Noch Fragen? Melde dich im Kommentarfeld deiner Podcast-App oder auf tso-europe.de.